Ich möchte Sie ganz herzlich grüßen an diesem Festtag, wo wir uns freuen über unseren Herrn Jesus Christus, der Macht hat im Himmel und auf Erden. Es ist nur so, dass draußen ein Anwohner nicht vorbei kann, das müssen wir vorneweg erklären, dass ein weiß-gelber Mercedes aus Böblingen, DA 256, und unsere Nachbarn sind nicht alle hier in der Kirche, sondern die wollen jetzt wegfahren, darum bitte. Wir wollen miteinander singen vom Lied 96, Jesus Christus herrscht als König, die Verse 1 bis 3. 96, 1. Unser Anfang geschehe im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wir wollen beten. Jesus Christus, du unser Herr und König, wir möchten dir danken für diesen Ruhetag, den wir mitten in der Arbeitswoche haben, und möchten dir auch unseren Dank sagen für diese große Freude, dass du dein Königreich aufgerichtet hast. Du hast die Herrschaft angetreten über die ganze Welt, über alle Mächte und Gewalten. Und wir können heute von unserem kleinen Leben aus nur zu dir aufblicken und dir danken, dass du auch uns in deiner Hand hältst. Wir legen dir unsere Sorgen und Nöte hin. Du willst sie ja für uns lösen. Und du wirst uns einen Weg bereiten, wo wir gehen können. Herr, es ist uns leid, wo wir so wenig dir und deiner Macht trauen. Und wir bitten dich, stärke heute unseren Glauben, dass wir mit neuem Mut und neuer Hoffnung auf dich trauen und Großes von dir erwarten. Und so dürfen wir auch in der Stille all das dir bringen, was uns beschäftigt. Herr, du bist nahe allen denen, die dich anrufen, allen, die dich mit Ernst anrufen. Amen. Ich lese am Ende des Matthäusevangeliums die letzten Verse von der Thronbesteigung Jesu Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und da sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, etliche aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Wir haben in unserem Gesangbuch so jubelnde Himmelfahrtslieder. Wir wollen von dem Lied 95 die Verse 4, 5 und 6 nun singen. Predigtext steht im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 1 bis 4. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, da Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus, unser Leben, sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in der Herrlichkeit. Herr, mach uns dieses Ziel immer größer. Amen. In jedem Himmelfahrtsfest habe ich ein bisschen Bangen, wahrscheinlich das einzige Mal im Jahr. Ich sorge mich, ob auch unsere Predigtgemeinde dieses Himmelfahrtsfest begreift. Bei vielen Christen hat sich das so eingebürgert, das ist irgend so ein Wandertag, wo man durch die Welt zieht. Und wenn wir das Himmelfahrtsfest nicht begreifen, fehlt uns ein wichtiger Teil unseres Glaubens. Genau dort, wo die Freude sitzen muss. Jesus Christus hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Das hat ja vielfältige Auswirkungen für unser Leben. Wir haben oft hier an den Himmelfahrtsfesten über die große Ermutigung gesprochen. Wir bekommen Mut am Himmelfahrtsfest. Wie die 11 Jünger dort oben als ein verschüchtertes Krüpplein auf dem Berge stehen. Etliche zweifeln, sie wissen gar nicht, wie die Sache Jesu weitergehen soll. Ein Spiegelbild so vieler Christengrüppchen, die keinen Mut haben, ihren Dienst in der Welt zu tun. Und dann auf einmal tritt der auferstandene Herr zu ihnen und ruft ihnen zu: Mir ist gegeben alle Gewalt, darum geht hin. Das ist ja der Hintergrund, auf dem man in dieser Welt etwas Großes und Wichtiges wirken kann. Der auferstandene Herr geht mit uns. Schon als Schüler, ehrenamtlicher Mitarbeiter in einem Jugendkreis Stuttgarts war mir das die größte Hilfe bei jedem Hausbesuch. Wenn man da so abgekanzelt wurde und jemand hochmütig über einen gelächelt hat, da dachte ich manchmal: Mensch, du weißt ja gar nicht, wer hinter mir steht. Da steht nicht bloß so ein 16-jähriger Bursche vor dir, sondern ich komme im Namen dieses Herrn. Das ist die Würde und die Autorität
aller unserer Dienste, jeder Aufgabe, die wir wahrnehmen. Aber darüber will ich heute nicht predigen. Ich meine, das Himmelfahrtsfest hat noch andere Auswirkungen. Und da möchte ich heute Sie an eine Stelle hinführen, die uns tagtäglich beschäftigt. Wir als Christen stehen in einem harten Ringen mit der Macht des Bösen. Und wir spüren, wo wir ein waches Gewissen haben, wie das Böse immer wieder in unserem Leben Raum hat und uns prägt. Und dann kommt es in unser aller Leben immer wieder vor, dass wir dem Bösen und seinem Sog erliegen. Und der Paulus gibt uns heute eine ganz wichtige Hilfe und sagt, ihr könnt in eurem eigenen Glaubensleben nur weiterkommen, wenn ihr auf den Herrn schaut, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Da muss man das Himmelfahrtsfest richtig begriffen haben. Man nennt das ja unter Christen mit einem Fachwort, Heiligung des Lebens. Und ich hatte vorher bei der Textverlesung schon Sorge, dass manche das gleich so in ihre fromme Schublade hereinschieben, wenn sie hören, trachtet nach dem, was droben ist. Ach ja, wir wollen nicht so nach den irdischen Dingen trachten, wir wollen nach den himmlischen Dingen schauen. Ich bitte Sie, so kann man doch nicht Biblisches aufteilen. Sie dürfen doch auch Ihr Mittagessen heute im Namen dieses Herrn Jesus genießen. Sie dürfen sich doch an den Blütensträußen freuen im Namen Jesu. Das ist doch nicht gemeint. Sondern mit diesem Wort gibt uns Paulus eine wichtige Hilfe, wie wir in den Kämpfen, in denen wir drinstecken, siegen. Paulus hat sich im Kolosserbrief mit Menschen auseinandergesetzt, die hatten eine ganz besondere Kampfesweise. Die sagten, wenn man Gott wohlgefällig werden will, dann muss man in seinem Leben strenge Ordnungen beachten. Und sie haben viele dieser Ordnungen gelehrt in den Gemeinden hin und her. Und das ist ja seitdem unter Christen üblich geworden. Im Kapitel vorher, nur davon zitiert Paulus diese Irrlehrer, die sagen, du sollst das nicht angreifen, du sollst jenes nicht kosten, du sollst jenes nicht anrühren. Die machen überall ein Verbotsschild davor, in der Hoffnung, damit würden sie nicht nur die jungen Menschen, sondern auch die Menschen, die gerade im Glauben ihre ersten Schritte tun, vor Sünde bewahren. Durch Warnungen, durch strenge Gebote und durch strenge Verbote. Und der Paulus hat mit harten Worten eine solche, wie er sagt, Gesetzlichkeit durchbrochen. Er sagt, mit Verboten kann man doch ein Leben nicht heiligen, nicht Gott wohlgefällig machen. Da kommt man doch nicht weiter. Und ich beobachte heute immer wieder, dass viele, aus Gesprächen weiß ich das, in der Seelsorge, wie viele unter uns immer wieder dieser Irrlehre verfallen, dass sie sich selber so kasteien und meinen, sie könnten den Teufel aus ihrem Leben heraustreiben, indem sie sich ganz viele Verbote und Gebote zusätzlich geben. Und meinen, so müssten sie letztlich siegen. So siegen sie nie, so kommen sie um. Paulus hat den Kolossern zugerufen, ihr könnt nur siegen, indem ihr auf den erhöhten Herrn Jesus Christus schaut. Und ich weiß, wie ich damit wieder manchen auf den Falle, weil manche sagen, geht das denn so einfach, indem du immer nur predigst, glaube an Jesus, blick auf ihn. Und wir können sagen, das ist die Linie des Paulus. Und da war Paulus ein guter Pietist in der Sache. Er hat gesagt, ein Mensch kriegt sein Leben nur unter die Füße, wenn er immer wieder auf Jesus Christus schaut und weiß, er hat den Kampf für mich schon durchgefochten. Ich möchte Ihnen wieder drei Stichworte mitgeben heute. Der Blick auf den erhöhten Herrn ist ein stärkender Aufblick. Wenn Paulus sagt, trachtet nach dem, was droben ist, dann meint er nicht, wir sollten die Welt teilen in irdische Dinge und in heilige Dinge, göttliche Dinge, sondern er meint ja was ganz anderes. Ihr lieben Christen, ich weiß, ihr kommt aus einer Woche, wo ihr viel, viel Kämpfe zu bestehen habt. Trachtet jetzt heute und sucht das, trachtet nach dem und sucht das, was Jesus Christus für euch schon durchgefochten hat. Und ihr dürft euch heute freuen, dass Jesus die Macht des Bösen durchbrochen hat. Das ist immer wieder das, was auch Jesus den Menschen zugerufen hat. Du brauchst nicht fechten und dich verkrampfen. Du darfst heute unter der Freisprechung Jesu fröhlich sein. Und er legt die Hände auf dich und sagt, deine Schuld ist vergeben und vergessen. Geh hin im Frieden. Ja, aber was ist das, wenn wieder die Versuchungen an mir kommen? Blicke auf mich. Blicke auf mich. Er gibt dir den Frieden, dass er für dich streiten wird und du wirst stille sein. Ich habe ihn mit Vorliebe immer wieder diesen wichtigen Abschnitt unseres Glaubens gepredigt. Und da ist mir für mein Leben das am anschaulichsten geworden an der Biografie von dem großen Führer John Wesley, dem Führer der Methodistenkirche, der schon in seinem Jugendleben mit einem Ernst die Gebote Gottes zu erfüllen trachte. Man hat ihnen den Spitznamen Methodisten gegeben, als sie Studenten waren, weil sie so peinlich genau ihren Stundenplan eingeteilt hatten. Morgens 5.05 Uhr stille Zeit, 5.15 Uhr Gebetsgemeinschaft, 5.25 Uhr geht's weiter. Sehr schön, wenn einer im Leben eine Ordnung hat. Und die hatten einen heiligen Club gegründet miteinander, wo sie dem Herrn dienen wollten als Studenten und sich ihm ganz weihen. Natürlich, John Wesley und sein Bruder, sie haben sich in den Missionsdienst aussenden lassen. Aber dort wurden sie nach 2 Jahren zurückgeschickt. Sie sind nach Nordamerika gegangen, weil die Mitchristen sagten, mit denen kannst du nicht arbeiten. War auch noch eine dumme Sache passiert, die ihren Ruf geschädigt hat. Und Wesley kam als ein Gescheiterter nach Hause. Und er erzählt es, wie er sich bekehrt habe, viel, viel später. Als er eine Versammlung in London besucht hat, wo die Herrnhuter Brüdergemeinde unter Peter Böhler zusammenkam. Und dort hat man einen Abschnitt vorgelesen. Es war eine ganz einfache Lehrveranstaltung aus der Vorrede Luthers zum Römerbrief. Und da kamen die Worte, der Glaube ist ein mächtig, tätig, schaffendes Ding. Und es ist unmöglich, dass der Glaube nicht ohne Unterlass sollte Gutes tun. Der Glaube ist so etwas Selbstständiges, Wirkendes in uns. Und Wesley sagt später, ihm fiel es wie Schuppen von den Augen. Er hat bisher immer gemeint, als frommer Mensch müsste man das Gute gleichsam aus sich herausquetschen. Und ihm war erst das neu, obwohl er viele Jahre in der Bibel gelesen hat, dass ein Mensch mit Jesus Christus im Vertrauen so verbunden ist, dass er sich freut an der Nähe Jesu. Und allein aus dieser Gemeinschaft mit Jesus kommen die neuen Taten heraus, wie selbstverständlich. Und ich kann Ihnen nur den Rat geben, wo Sie in schwierigen Kämpfen in Ihrem Leben drinstecken. Trachten Sie nach dem, was droben ist. Das heißt doch, freuen Sie sich, dass Ihre Namen im Himmel geschrieben sind. Und starren Sie nicht immer auf die Versuchungen, die Sie bedrohen, sondern freuen Sie sich, dass Jesus die Versuchungen überwunden hat. Das ist evangelische Heiligung. Keine verkrampfte Sache, sondern eine Freudensache. John Wesley war so erfüllt, dass er sofort eine Deutschlandreise unternehmen musste und den Zinzendorf, den Grafen besucht hat und in Herrnhut, es ging nachher sogar fast auf die Nerven, wie die Herrnhuter Brüdergemeinde in dieser Freude das praktiziert hatte. Das Christentum ist eine strahlende Sache des Lachens. Und man überwindet das Böse aus der Freude an Jesus-Sieg. Und man steht nicht immer da und sagt, oh, wo kommen die Gefahren in mein Leben? Und wo steckt das Böse? Und wogegen muss ich jetzt kämpfen? Sondern man befiehlt sich dem Schutz und der Fürsorge seines Herrn an. Deshalb trachtet nach dem, was droben ist. Das ist ein stärkender Aufblick. Ja, ich denke noch an diese Geschichte, die uns aus den Mosebüchern erzählt wird und die Jesus selbst zitiert hat. Als damals diese Giftschlangen über das murrende Volk Israel herfielen und Israel gegen diese Schlangen gekämpft hat und sie versuchten, sie von sich zu reißen. Und es steht da, wenn man so eine Schlange gerade packen wollte, dann kam die nächste schon hinten am Hals hochgekrochen. Und wie die gekämpft haben, sie waren hoffnungslos dieser Schlangenplage, diesen Giftschlangen unterlegen. Einer um den anderen wurde gebissen und starb. Dann hat Mose den Auftrag bekommen, eine eherne Schlange aufzurichten. Und er rief dem Volk zu, wer diese eherne Schlange ansieht, der wird nicht mehr gebissen. Und die Leute sagten, das geht doch gar nicht, Mose, wir können doch gar nicht schauen, wir müssen doch zuerst die lebensbedrohende Gefahr hier wegkriegen. Wir müssen doch die Schlangen runterreißen. Aber wer so sprach, der kam um. Nur wer auf diese eherne Schlange blickte, blieb lebend, denn die auf diese Schlange blickten, dort wichen die Schlangen von allein. Wie ging das? Jesus hat es erklärt im Gespräch mit Nikodemus und sagt, so wie damals die eherne Schlange aufgerichtet war, so wird des Menschensohn erhöht werden. Wer auf ihn blickt, wird geheilt. Ich kann das nicht mit eigenem Kämpfen erreichen, meine Heiligung. Ich kann keine eigene Versuchung aus eigener Kraft überwinden. Es gab noch keinen Heiligen, der aus eigener Kraft seine Versuchungen überwinden konnte. Keiner von uns ist fähig, gegen das Böse zu kämpfen. Nehmen Sie das doch mit. Wir können unseren Neid und Hass und unreine Gedanken nicht überwinden, indem wir dagegen an, sondern indem wir auf Jesus schauen, der für uns aufgerichtet ist. Und auf sein Kreuz blicken und sagen, du hast überwunden, du hast gesiegt, danke Herr Jesus. Und ich gehe im Frieden zurück in mein Leben und weiß, ich stehe unter deinem Schutz und unter deiner Bewahrung. Und in dem Augenblick, wo wir glauben, haben die Versuchungen ihre Mächtigkeit über uns verloren. Ein stärkender Aufblick. Das Zweite, was ich Ihnen sagen will für diesen Kampf, in dem wir drinstecken, das ist auch gleichzeitig ein klärender Rückblick. Paulus sagt, also zuerst trachtet nach dem, was droben ist, sucht, was droben ist, wo Christus sitzt, zur Rechten Gottes. Dort ist euer Glauben bewahrt. Dort ist euer Heil bewahrt. Ihr seid gestorben. Nein, ich bin doch noch nicht gestorben, das kommt doch erst noch. Paulus sagt, ihr seid gestorben. Was meint denn er? Er erinnert an die Bekehrung, als damals diese Kolosser zum Glauben kamen. Und ihm ist dabei immer auch noch bewusst seine eigene Bekehrung. Für ihn war das ein Sterben. Er war ja ein Mensch, der nach dem Guten gestrebt hat, ein Leben lang. Er sagt später den Philippern, so ernst wie ich hat es eigentlich sicher noch niemand genommen. Mit dem Glauben, mit der Nachfolge, mit den Geboten. Aber damals vor Damaskus, als das Licht mich umleuchtete und ich die Stimme sah und die Stimme hörte und das Licht sah, das war es für mich ein Sterben. Ich wusste, das Alte zählt nicht mehr. Und das, was mir bisher Gewinn war und Fortschritt bedeutete, war für mich eigentlich Rückschlag. Es kam mir später vor wie Kot. Und ich wollte seitdem nur noch Christus gewinnen. Das Alte, mein Leben und das, was mein Leben so erfüllte, lag zurück. Paulus vergleicht also unser altes, frommes Streben mit dem Sterben. Und er ruft uns nun zu und sagt, ihr seid doch gestorben. Das alte Leben mit seinen Ansprüchen und dem, was euer irdisches Leben sonst so wollte, das ist doch erledigt. Und ihr lebt jetzt doch in einem ganz neuen Leben, das Christus begonnen hat an jenem Tag, als er zum Glauben kam. Jetzt fall doch nicht immer wieder zurück in das Alte. Ja, ich fall immer wieder zurück in das Alte. Ich merke, in meinem Leben ist das Böse so mächtig und es hat gleichsam den Fuß in die Tür gestellt. Ich will die Tür zuhalten und sagen, du darfst nicht rein. Aber das Böse ist immer schon da und drückt die Türe auf und ich komme nicht dagegen an. Da ist mir dieser klärende Rückblick von Paulus eine Hilfe, indem er sagt, ihr seid gestorben. Nehmt das mal zur Kenntnis. Ihr seid tot und was tot ist, soll tot bleiben. Ich hatte einen Urgroßvater, der stammt aus dem Badischen und die Geschichte geistert immer noch durch unsere Familie, die mein Urgroßvater einst in die Familie eingeschleppt hat, dass also in einem badischen Ort sich Folgendes ereignet habe. Dort wurden früher die Toten in der Kirche aufgebahrt bis zur Beerdigung und man hat einige Nachbarn dann immer dazu gebraucht, dass sie am offenen Sarg oder am geschlossenen Sarg Toten war halt, das war ein geschlossener Sarg. Und da waren in dem Ort die Rede aufgekommen, dass es also immer da allerhand Merkwürdigkeiten gäbe. Und wie das so geht bei so Gerüchten, da käme also Geisterstunde und immer nachts zwischen 12 und 1 fängen die Toten da an, in ihrem Sarg drin rumzurumpeln. Und dann war so ein Schneidermeister in dem Ort, so hat es mein Urgroßvater jedenfalls tradiert. Und er war recht mutig und hat gesagt, er hätte keine Angst. Und er hat sich für die nächste Totenwache freiwillig gemeldet und hat nun also gewartet, Glockenschlag 12, und steht neben dem Sarg und da fängt es plötzlich an zu rumpeln in dem Sarg. Das ist eine ganz makabre Geschichte, verzeihen Sie, aber ich kann es nur daran deutlichen. Und mein Urgroßvater war ein frommer Mann, der diese Geschichte erzählt hat. Und dann auf einmal fängt es zu rumpeln an und dann sitzt der Schneidermeister einfach auf den Sargdeckel drauf und schreit, was tot ist, muss tot bleiben, Schluss jetzt. Sehen Sie, das ist evangelische Heiligung. Das ist evangelische Heiligung. Wenn in unserem Leben es anfängt zu rumpeln und wir meinen, jetzt kommt wieder die alte Geschichte meines Lebens, wo ich doch gemeint habe, das hat Jesus längst überwunden. Jetzt kommen wieder diese wüsten Gedanken. Jetzt werde ich wieder mitgezogen von dieser Macht, dass wir draufhauen und sagen, Schluss jetzt, was tot ist, muss tot bleiben. Ihr seid gestorben. Das alte Leben ist abgetan. Warum ist das abgetan? Weil Jesus Christus es mit sich hinunter ins Grab genommen hat. Er hat unsere Sünde auf sich genommen und ganz hinuntergetragen. Und am Auferstehungsmorgen kommt er heraus ohne die alte Schuld, ohne den alten Schmutz, ohne den alten Dreck. Ihr seid gestorben. Ein klärender Rückblick. Noch ein letztes, ein grandioser Ausblick. Wir hatten einen stärkenden Aufblick, einen klärenden Rückblick und einen grandiosen Ausblick. Mal sehen, ob Sie das heute Mittag noch beim Mittagessen wissen. Ein grandioser Ausblick. Paulus sagt, euer Leben ist zwar verborgen, das neue Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus unser Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in der Herrlichkeit. Unser neues Leben ist verborgen. Ich stehe hier oft als Mahner allein da, weil so viele Christen immer wieder auf mich einreden und sagen, das neue Leben, das muss man auch sehen. Sicher muss man sehen, aber meine Tragik ist, dass es verborgen ist, wie Paulus auch sagt. Wir werden auch am Sonntag noch mal viel davon reden, vom verborgenen Leben. Wir tragen noch nicht den neuen Leib der Ewigkeit an uns. Wir sind ja noch die brüchigen Gestalten. An uns stoßen sich Menschen. Wir laufen noch nicht mit Heiligenschein durch die Welt, obwohl Christus uns erlöst hat. Und obwohl wir sagen, das Alte ist gestorben. Unser Leben ist verborgen. Da hat mal einer, als einer auch so großspurig erzählt hat, wie weit er springen kann, hat er auf dem Boden einen Strich gemacht und gesagt, das ist nur die Hälfte von dem, was du gerade angegeben hast. Ich will mal sehen, ob du da drüber springen kannst. Und dann war der andere still. Und wenn einer kommt und so groß erzählt, wie er in seinem Leben Fortschritte macht, seitdem er Christus gehört, und wie das Alte wirklich bei ihm besiegt ist, dann würde ich ihm nur sagen, warte mal, bis dein Ischiasnerv eingeklemmt ist. Dann kommt dein altes Wesen schon wieder raus. Dann wirst du unausstehlich sein. Das sind ja Sprüche, die einer macht. Und wir haben uns heute angewöhnt, von frommen Sprüchen beeindruckt zu zeigen, wenn einer sagt, oh, der ist aber heilig, oh, der ist aber fromm. Wir leiden von Tag zu Tag mehr daran, dass unser neues Leben leider verborgen ist und unserem äußeren, sichtbaren, unserem Sehvermögen nicht zugänglich. Das ist verborgen mit Christus in Gott. Und trotzdem ist das real da, seit meinem ersten Schritt im Glauben ist etwas völlig Neues geschehen. Mein Leben ist schon neu da, nur kann ich sichtbar nicht verfügbar vorzeigen, so wie man es immer wollte, den Ungläubigen. Das schau her, das ist mal ein rechten Christen, es geht gar nicht. Wir stoßen immer wieder an die alten Spuren des Lebens. Aber Paulus sagt, das Leben ist dennoch real da. Es ist in Christus verborgen, in Gott verborgen. Und das neue Leben ist in Christus ja schon Gegenwart, im unsichtbaren Herrn Jesus Christus, der Macht hat im Himmel und auf Erden. Und ihr werdet mal staunen, wenn Christus offenbar werden wird, wie schön und vollkommen unser neues Leben ist. Wir haben es nun. Das ist etwas, was ich mit dem Denken nicht begreifen kann und was Paulus uns hier sagt. Das ist in der Tat schon eine Sache, die man erst in der Ewigkeit richtig begreift. Aber es ist ein Kernstück unseres Glaubens. Ich darf mit meiner Bekehrung, mit meiner Entscheidung für Jesus Christus gleichzeitig schon das neue Leben haben und ergreifen. Und habe es doch nur im Glauben. Das wissen doch jetzt die Menschen, die leidgeprüft sind, dass sie es nur im Glauben haben. Wenn sie noch unter ihrem hinfälligen Körper verbissen und leidend, gequält leben. Wir haben es nur im Glauben, wir gehen drauf zu. Ich weiß, dass mein neues Leben in Christus bewahrt ist. Und trotzdem ist es mir real, weil Jesus Christus mir so nah ist in dieser Welt. Und ich darf jetzt schon dieses neue Leben einfach nehmen, als sei es um mich da und ich kümmere mich nicht mehr um das Alte. Darum setzt Paulus auch diese Verse gleich fort. Tötet nun eure Glieder, lasst doch das alte dumme Zeug. Wie werdet ihr wieder zurückfallen in das alte Wesen? Annie Hahn, die Mutter von Kultusminister Hahn, hat so gern erzählt von diesen baltischen Märtyrern, die dort in Dorpat ums Leben kamen. Und dabei erzählte sie auch immer wieder von dem Pastor von Stromberg, den man nachts geholt hat. Man meinte, man führe ihn zur Exekution, zur Hinrichtung. Aber dann kam er nach einigen Stunden wieder. Und er war ganz befreit und sah fröhlich aus. Und sie sagten, was hast du denn getan? Dann sagte er, ich muss den Abort mit meinen bloßen Händen reinigen. Ja, wie hast du das denn ausgehalten? Dann sagte er, um Christi willen. Lassen Sie dieses Beispiel am Ende stehen, für all die schweren Führungen, durch die Menschen hindurchgehen müssen. Und wenn wir die schmutzigsten Dinge unseres Lebens bewältigen müssen, um Jesu willen glauben wir schon das neue Leben, das er uns gibt. Und selbst wenn wir durch dunkle Täler gehen, leuchtet doch schon die Freude von dem, was einmal erst sichtbar auf uns zukommt und was wir doch schon im Glauben haben. Im Glauben haben wir es, aber sehen tun wir es noch nicht. Das ist der Gegensatz, unter dem wir noch leiden. Wir haben die Freude, dass wir darauf zugehen, wenn Christus sich offenbaren wird, dann werden wir auch offenbar werden mit ihm, das Neue und das Vollkommene. Und darum freuen wir uns heute schon. Wir sind Erlöste, wir sind Geheiligte, obwohl wir es nur im Glauben fassen können. Aber es ist doch eine Tatsache, weil unser Heil im erhöhten Herrn bestätigt ist. Jesus Christus spricht uns dies zu. Und darum können wir fröhlich unsere Straße ziehen und leuchten wie jener Pastor von Stromberg. Amen. Nun singen wir vom Lied 423. Die Verse 4, 5 und 6. Es ist in all diesen Himmelfahrtsliedern dieses beides bewahrt. Entweder den Blick für unsere Aufgaben, wir haben vorher gesungen, ich will mich nicht mehr grauen vor Teufel und Welt, oder dann hier das andere, dass nun unser Leben geheiligt wird und wir das Böse überwinden können, Kraft des Sieges Jesu. 423, Vers 4, 5 und 6.
Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir sind auch von unseren Augen so geprägt und von den Dingen, die wir erkennen und feststellen. Und immer wieder mündet unser Glaubensleben auch in jene fromme Verkrampfung ein, dass wir mit eigener Kraft, mit eigener Frömmigkeit etwas zu erreichen versuchen, was du allein erreichen kannst. Wir danken dir für dieses harte Wort, wo du uns herausreißt aus dieser selbstgemachten Heiligung, wo du uns immer wieder hinweist auf dein Tun, auf deine Erlösungstat, auf das, was du uns geschenkt hast, als du unsere Namen ins Buch des Lebens geschrieben hast. Hilf uns doch, dass wir dies immer besser begreifen und verstehen und dass auch wir das anderen Menschen deutlich machen können, dass sie deinen Frieden empfangen mitten unter den Anfechtungen des Lebens, dass sie ruhig und getrost werden, weil wir in dir geborgen sein dürfen. Du legst ja deine Hand auf uns. Und das ist dieser Friede, den wir heute schon als festen Besitz bei uns haben dürfen. Du machst uns unseres Heils gewiss, weil du mit der Sünde den Kampf aufgenommen hast und weil du uns wieder in die Welt sendest und wir wieder an die Aufgaben gehen können, in denen wir stehen, unter deinem Befehl, unter deiner Macht und unter deiner Bewahrung. Herr, lass da auch in den kommenden Tagen Frucht gewirkt werden, weil du das in uns wirken willst, dass unser Leben nicht unnütz ist, sondern dass du Taten schaffen kannst durch uns, des Friedens und der Gerechtigkeit. Lasst uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Singen wir noch vom Lied Jesus Christus herrscht als König, den letzten Vers, 96, Vers 10. Das war neulich ein grandioser Reinfall hier im Gottesdienst, als ich Sie um Mitarbeit bat, an ein paar Stellen noch beim Gemeindetag. Bei meiner Frau haben sich, glaube ich, noch zwei Hausfrauen gemeldet, das war alles. Offenbar gibt es sonst nur noch unpatente Hausfrauen. Wir haben am Vorabend des Gemeindetags 100 Gäste drüben im Gemeindehaus und ich wäre froh, wenn noch ein paar da helfen könnten bei dem kalten Buffet, das wir für die Redner und ähnliche Leute richten müssen. Dann müssen wir für den Gemeindetag noch ein paar Sachen auch hier in dieser Küche richten. Ich wäre dankbar, wenn Sie nochmal außerdem ein paar Frauen melden könnten. Und ich möchte auch die bitten, die als Gäste in unserer Gemeinde sind, es sind sehr viele, die von auswärts kommen, wir brauchen Ihre Mitarbeit, sofern Sie einigermaßen sich noch rühren und regen können oder nicht schon einen Dienst haben. Wissen Sie, unsere jungen Leute, die sind alle schon an anderen Stellen gebunden. Wir haben allein 500 Leute beim Ordnungsdienst gebraucht. Nur, dass Sie wissen, warum ich jetzt auf die Mittelalterlichen, und da zähle ich bis 65, gehört man zum Mittelalter, noch zugehe. Und zwar brauchen wir dort noch Leute, die an den, da haben wir so Tische, wo diese Vorträge vom Gemeindetag werden 4 Wochen später gedruckt in Buchform erscheinen. Die kann man vorbestellen. Dort wird so ein Adressfeld ausgefüllt und wird das Geld schon kassiert. Wer da mithelfen kann, da kann man auf dem Stuhl sitzen und so, das ist ganz angenehm. Das ist hauptsächlich in der Mittagspause und vor Beginn ist das wenn Sie sich nochmal melden können, Frau Begendorfer hat so rote Zettel, und dann füllen Sie uns das aus und geben Sie uns das wieder, und dann kriegen Sie von uns noch eine Mitteilung. Sie können auch vermerken, in welcher Halle Sie gerne wären, weil Sie sowieso dort vielleicht die Vorträge besuchen wollen. Wir brauchen dazu etwa 50 Personen. Einziges Vermögen, neben dem, dass man noch die Hände regen können muss, ein bisschen, ist, dass man einen 10-Markschein vom 20-Markschein unterscheiden können sollte. Soweit sollte die Augenkraft noch reichen. Dann brauchen wir noch, ob das vielleicht auch da ist, jemand, das sind vielleicht Kinderkirchhelfer und ähnliche Leute. Bei der Kinderkonferenz brauchen wir einfach unter den 2.000 bis 3.000 Kindern 50 Erwachsene. Da weint mal ein Kind, weil die Mutti nicht da ist, oder da muss ein Kind drüber zum Klo gebracht werden oder solche Dinge. Da brauchen wir 50 Leute. Es wäre nett, wenn die sich dafür melden würden, die sagen, ich möchte das sowieso mal sehen, wie drei Leute so eine Kinderstunde machen, über 2,5 Stunden hinweg mit 3.000 Kindern. Wer das mal gern sehen will, um Erfahrungen zu kriegen, der soll sich doch für diese Sache auch auf dem roten Zettel melden. Sie können das auch gern mitnehmen in Ihre Orte, aus denen Sie kommen. Wir suchen diese Leute noch. Wenn Sie Materialien zum Gemeindetag mitnehmen, dann geht unser Hartmut Steb nachher noch rüber in das Büro vorne. Wir sind froh, wenn Sie auch in Ihrer Bekanntschaft und Ihrem Freundeskreis jetzt einladen. Das ist jetzt wichtig. Durch die Programme, wir haben etwa festgestellt, dass von den Stuttgarter Kirchengemeinden nur vielleicht ein kleiner Prozentsatz, vielleicht 10 oder 20% Programme erbeten hatten. Und dadurch auch sicher nur sehr selten verteilt werden in den Gemeinden. Und es ist wichtig, dass Sie das dann dort tun, wenn Sie aus anderen Gemeinden kommen. Nehmen Sie doch einfach Programme mit und geben Sie das weiter. Wir glauben, dass dieses reichhaltige Programm mit ganz verschiedenen Themen gerade viele Menschen anspricht. Also nachher in dem Laden vorne in Dobelstraße 14 können Sie all die Sachen mitnehmen. Unser Opfer heute ist für den Evangeliumsrundfunk bestimmt. Sie wissen, dass der lutherische Sender des lutherischen Weltbundes in Addis Abeba ja umfunktioniert wurde zu einem marxistischen Propagandasender. Der Direktor des Evangeliumsrundfunkes, Horst Marquardt, hat sich sofort, als diese Nachricht bekannt wurde, mit den kirchlichen Stellen in Verbindung gesetzt, ob nicht diese Millionen, die jetzt frei werden, hergegeben werden können zum Ausbau des Senders von Transworld Radio in Swasiland. Das war leider nicht möglich. Diese Millionen sind nun schon für einen anderen Zweck vergeben. Ich bin sehr traurig darüber. Aber es ist so, dass diese Arbeit einfach dadurch weiter durch Opfergelder getan werden muss. Der Evangeliumsrundfunk hat einen sehr starken Sender in Swasiland. Und er will ihn nun ausbauen. Das kostet einige Millionen, sodass in dem größten Teil von Afrika nun die Stimme des Evangeliums gehört werden kann. Es ist dann der wichtigste Evangeliumsender für Afrika. Und Sie wissen, welche Bedeutung das hat. Daneben wollen Sie den Sender in Monte Carlo ausbauen, weil das wichtig ist, und Ihre Sendungen auch im europäischen Raum verstärken. Dafür soll heute unser Opfer sein. Getraut werden am kommenden Samstag um 14.30 Uhr Frank Deuschle, Korrektor aus Köngen, und Renate Paul, Kinderkrankenschwester aus Renningen, am Samstag um 14.30 Uhr hier in der Kirche. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.